Um ehrlich zu sein, an Hass und Hetze im Wahlkampf haben wir uns alle fast schon gewöhnt. Aber wenn marodierende Schlägertrupps durch die Gegend ziehen und gezielt Jagd auf Menschen machen, die Wahlplakate aufhängen, dann ist das eine erschütternde neue Dimension in Wahlkämpfen. Was heißt das für die Zukunft und was ist jetzt die Aufgaben unserer Sicherheitsbehörden? Dazu heute mehr im Podcast Zwischenrufe, dem Politikpodcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge 94 im Podcast Zwischenrufe. Vielleicht schaffen wir vor der Wahl ja noch die 100. Aber heute melden wir uns mit nicht so erfreulichen Themen. Ich hoffe trotzdem, dass es dir und euch gut geht. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag, und ich bin Johanna Spierling. Starten wir rein in eine negative Zeit. Es wird gefährlicher in Sachsen, und zwar vor allem für Politiker derzeit. Es gab inzwischen mehrere Angriffe, unter anderem auf Matthias Ecke beim Plakatieren, jetzt kürzlich auch auf Giffey in Berlin in der Bibliothek. Wie große Sorgen machst du dir denn?
Ich mache mir mittlerweile doch erhebliche Sorgen. Wir haben innerhalb von wenigen Tagen eine massive Ballung von Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker, gegen Menschen, die sich für Parteien engagieren, erlebt, gegen auch Grüne, die beim Plakatieren genauso angegriffen wurden und eben auch jetzt an Infoständen, wie das jüngste Ereignis in Dresden gezeigt werden, teilweise sogar vor laufender Kamera attackiert werden. Das ist, wie ich finde, schon eine neue Dimension der politischen Gewalt, die wir gerade hier erleben, weil sie ganz, ganz offensichtlich darauf zielt, Menschen einzuschüchtern, Angst zu verbreiten, ja, tatsächlich im ureigensten Sinne Terror gegen die Demokratie zu verbreiten, indem man versucht, das Herz, nämlich diejenigen, die sich für unsere Demokratie engagieren, dadurch zu treffen, dass die Leute Angst bekommen, sich noch für Parteien zu engagieren. Und das ist eine kreuzgefährliche Situation, weil unsere Demokratie nicht von Parteien als abstraktes Gebilde lebt, sondern von Demokratinnen und Demokraten, die sich engagieren. Und dazu gehört auch, dass die vielen Ehrenamtlichen, aber eben auch Hauptamtlichen, die politisch ihr Gesicht auch für Parteien zeigen. Und es ist eine Dimension, die das Potenzial hat, eine erhebliche Schieflage für unsere Demokratie zu verursachen, wenn man jetzt nicht entschieden gegensteuert.
Ja, also ganz kurz auch zu den Zahlen. Es gibt natürlich in den letzten Tagen jetzt vermehrt auch Artikel darüber, ob es nicht diese Angriffe schon immer gegeben hat. Aber es ist belegt, dass die Angriffe für körperliche Angriffe und die Hemmschwelle dahingehend auf jeden Fall gesunken ist. Es gab natürlich schon immer Angriffe auf PolitikerInnen, vom Farbbeutel bis zur Tomate. Aber inzwischen sind die körperlichen Angriffe gestiegen und laut BKA-Statistik in der polizeilichen Kriminalstatistik steht auch belegt, dass die Angriffe auf Grüne und die, die sich für diese einsetzen, 6-mal höher ist als die gegen andere. Hast du Angst vor diesem Wahlkampfjahr?
Ich bin als Innenpolitiker ja hart im Nehmen, das gehört zum Geschäft. Ich glaube, hier wächst einem auch ein sehr dickes Fell, was auch die Abgründe unserer Gesellschaft angeht und dessen, womit man innenpolitisch zu tun hat. Es liegt in der Natur der Sache, dass Innenpolitik häufig vor allem die Symptombekämpfung wirklich ist. Und deswegen kriegt ein so leicht nichts aus der Bahn, aber wenn es natürlich dann Menschen trifft, die man kennt, die, sei es Matthias Ecke, den man genauso kennt wie eben auch der Grüne, der verletzt wurde, aber auch diejenigen, die bedroht wurden, die da daneben standen, die ich alle persönlich kenne, dann macht das natürlich was mit einem. Es ist weniger Angst, es ist eine große Sorge, die mich umtreibt. Eine Sorge, dass die Saat der Überlegung aufgeht, dass die Gewalt zu Furcht führt und die Furcht zum Rückzug. Und den Gefallen dürfen wir denjenigen, die das versuchen, nicht tun. Die Antwort darf nicht sein, dass wir uns zurückziehen aus Furcht, sondern die Antwort muss sein, dass diejenigen, die die Demokratie versuchen, derart zu beeinträchtigen, unsere Reaktion fürchten müssen als Rechtsstaat.
Was kann denn die Reaktion des Rechtsstaats sein? Also was ist auch Aufgabe der Sicherheitspolitik, vielleicht auch der Sicherheitsbehörden?
Ja, zum einen ist es ganz konkret gute, zügige, aber gründliche Ermittlungsarbeit. Es bringt wenig, auf der einen Seite nachzuschreien, man möge quasi diejenigen morgen der Verurteilung zuführen und hier nach Schnellverfahren zu rufen, weil die Hürden dafür recht hoch sind und ich in Bezug auf die Vierergruppe, die da marodierend durch Blasewitz zog, auch glaube, wenn die politischen Verstrickungen in den Bereich des Rechtsextremismus, wo offenbar die Erkenntnisse jetzt schon sehr dicht sind, sich bewahrheiten, dann muss man auch die Frage klären, ob das tatsächlich als Einzeltat oder überhaupt, ob wir hier nicht schon längst im Bereich der Bildung einer kriminellen Vereinigung beispielsweise sind. Dann stellt sich die Frage auch gar nicht mehr. Aber es geht darum, Klarheit zu haben, was die Ermittlungen angeht, auch deutlich zu machen, es wird konsequent auch die Netzwerke dahinter ermittelt. Es wird geguckt, wie die Vernetzungen sind, wo sind die Bezüge zum anderen Teilen des gewaltbereiten und gewaltgeneigten Rechtsextremismus. Wo sind aber auch die Bezüge zu Radikalisierungsschleudern wie den Freien Sachsen? Und natürlich muss man auch die Frage stellen, wo sind auch die Bezüge in der Radikalisierung im Bereich der des Hasses und der Hetze, die in den letzten Jahren immer mehr ausgekippt werden, bis hin eben nicht nur der AfD, sondern bis eben auch dahingehend, dass es opportun geworden zu sein scheint, Politikerinnen und Politiker als Feindbilder auch öffentlich darzustellen und das eben weit auch in den demokratischen Bereich teilweise reingeht. Das ist nicht Aufgabe von Ermittlungen, aber das ist vielleicht auch ein Aspekt, der mich gerade umtreibt. Aber es gilt jetzt vor allen Dingen, die Hintergründe sauber aufzuklären und das dann auch konsequent auszuermitteln. Das ist eine wichtige Reaktion. Die andere wichtige Reaktion ist, was heißt das für die Zukunft? Ich glaube, dass wir hier noch Potenzial haben. Zum einen, was die polizeiliche Präsenz und Absicherung angeht. Klar, es kann nicht hinter jedem Baum ein Polizist stehen und nicht hinter jedem Infostand. Und ich will auch gar nicht, dass der Eindruck entsteht, man könne in diesem Land nur noch Infostände durchführen oder Plakatierung, wenn quasi zwei erkennbare Polizistinnen und Polizisten daneben stehen. Deswegen ist es wichtig, dass polizeilich aber abgesichert wird, dass durch einen stärkeren auch Kontrolldruck, durch eine stärkere, das jetzt immer so schön heißt, Raumdeckung auch ermöglicht wird, dass eben, wenn Personen sich merkwürdig verhalten, wenn Anschein dafür ist, auch schnell die Polizei vor Ort ist, da muss auch stärker, glaube ich, noch in den Polizeien Klarheit vermittelt werden, dass da nicht länger lange diskutiert werden muss am Telefon, was denn da jetzt vorgefallen ist, sondern wenn dort klar ist, wir haben einen Angriff auf einen Infostand und der wird polizeilich über die 110 gemeldet, dann ist ganz klar, da schicke ich den Streifenwagen sofort los und frage nicht erstmal, was dort tatsächlich passiert ist, sondern es braucht eine schnelle Reaktion. Das Dritte, und das ist was, was mich persönlich auch sehr beschäftigt. Wir haben in Dresden 1300 Grüne. Das ist jetzt nicht, da kann ich nicht quasi ein Monitoring der Leute, die durch die Gegend laufen, machen. Will ich auch gar nicht. Aber das Entscheidende ist, die stärkste Waffe unserer Demokratie sind überzeugte Demokratinnen und Demokraten. Und nicht nur diejenigen, die dafür auf die Straße gehen, worüber ich sehr glücklich bin, auch in der Solidarität für diejenigen, die angegriffen wurden in den letzten Wochen, sondern auch diejenigen, die das einfach als bürgerliche Pflicht verstehen und denen vielleicht was auffällt. Und die da sehen, da rotten sich Personen zusammen, das ist komisch, die vermummen sich, das kommt mir etwas merkwürdig vor. Da braucht es doch eine Öffentlichkeitskampagne zu sagen, ihr seid allesamt ein Teil unserer Demokratie und wenn ihr sowas seht, dann ruft lieber die 110 an. Ich habe das Gefühl, hier gibt es eine große Hemmschwelle nach wie vor in diesem Land, den polizeilichen Notruf zu betätigen. Vielleicht hat das was mit der Sozialisierung zu tun. Gerade in Ostdeutschland, da muss ich mich mal durchaus intensiver mal mit beschäftigen. Aber in einer solchen Situation auch den Notruf zu wählen und zu sagen, hier kommt mir was komisch vor, ist manchmal vielleicht der entscheidende Schlüssel, um Gewalttaten und Angriffe zu verhindern. Und ich erwarte einen Innenminister, der nicht nur dafür sorgt, dass wenn die 110 gewählt wird, da auch wirklich jemand sofort rangeht und die Polizei sofort losgeschickt wird, sondern der auch in der Öffentlichkeit sagt, es ist eine bürgerliche Pflicht in solchen Fällen dann auch zum Schutz unserer Demokratie tätig zu werden und nicht den Vorhang zurückzuziehen und zu sagen, ja gut, geht mich nichts an. Da braucht es eine Öffentlichkeitsarbeit. Und ein dritter Punkt ist natürlich, dass wir auch über strafrechtliche Möglichkeiten diskutieren müssen. Die sind kein Allheilmittel. Aber Katja Mayer hat jetzt über die JustizministerInnenkonferenz eine wichtige Initiative eingebracht. Da geht es nicht um den Schutz derjenigen, die Plakate hängen. Das hat damit überhaupt, die Initiative ist auch schon älter, aber die ist genauso wichtig. Da geht es um den Schutz von Amts- und MandatsträgerInnen vor Bedrohungen. Weil klar geworden ist, wir haben es mittlerweile mit Bedrohungslagen zu tun, die eine erhebliche Einschüchterungswirkung haben, die auch genau darauf abzielen, die aber vom Strafrecht überhaupt nicht sanktioniert werden, beziehungsweise wo es Unklarheiten gibt, wo es Lücken gibt. Da muss man dann tatsächlich gucken, brauchen wir nicht gerade in dieser Situation dort auch Anpassung. Ich habe mich lange mit auch der Geschichte des Staatsschutzrechts beschäftigt und da ist man natürlich sehr schnell in der Weimarer Republik. Und es gab die berühmten Republikschutzgesetze, die zu Teilen auch funktioniert haben, die gewirkt haben, bis sie zu Teilen dann ausgelaufen sind, außer Kraft gesetzt wurden. Und in diesem Duktus muss man jetzt auch überlegen, was sind denn die Gesetze, die ich anpassen muss, um unsere Republik heute zu schützen, dass sie bedroht wird, ist vollkommen klar. Und ein letzter Punkt, den ich auch ganz persönlich immer wieder sage, es gibt eine riesen Palette des Instruments der polizeilichen Gefahrenabwehr. Und wenn ich diese Telegram-Dreckschleudern, bei denen nur Hass und Hetze ausgekübelt wird und aufgestachelt wird zu Hass und Hetze, mitunter lese, da frage ich mich, ich gehe davon aus, die Polizei liest die auch mit, zumindest erzählt sie das immer, warum dann nicht mal gegen die ein oder andere Person, die vielleicht so an der Grenze zur Strafbarkeit operiert, mal in das Instrument der Gefahrenabwehr geguckt wird, für die ich das vor wirklich unter Straftat gar nicht brauche, sondern für die ich nur die Besorgnis einer konkreten Gefahr brauche. Manchmal sogar nur einer abstrakten Gefahr. Und dass man dann mal dorthin geht und man sagt eine Gefährderansprache oder man macht tatsächlich auch mal weitere Instrumentarien dort klar, die wir im polizeilichen Gefahrenabwehrrecht alle kennen. Die Standardmaßnahmen sind bei Hooligans beispielsweise und im Fußball, die aber immer getan werden, als wäre das im politisch motivierten Kriminalitätsbereich oder Gefahrenabwehrbereich so eine Art Raketenphysik. Ist es nicht. Dafür hat man uns mit schärferen Polizeigesetzen, die teilweise verfassungswidrig waren, doch mehr Sicherheit versprochen. Die sind gar nicht beklagt worden, das sind auch gar nicht die Maßnahmen, um die es geht. Aber es wird immer getan, man müsse Gesetze, das Polizeigesetz verschärfen, um mehr Sicherheit zu haben und dann werden die Instrumente nicht gezogen, wenn man sie vielleicht sogar mal wirklich bräuchte. Und das sind so mal alleine 5 Überlegungen, wo ich erwarte, das wäre doch jetzt was, da würde ich mich als Innenminister hinstellen an die vorste Front und sagen, liebe Leute, das und das machen wir jetzt. Eben, und das würde, glaube ich, auch helfen, weil es gilt ja auch, um Signale jetzt zu senden. Es geht jetzt darum, in dieser ganz schwierigen Situation, die wir jetzt haben, das Signal zu senden, ihr seid nicht allein. Und ja, es ist Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten, hier zusammenzustehen. Gemeinsam für diese Demokratie. Aber es ist fucking Job auf die Sicherheitsbehörden in diesem Land, dafür zu sorgen, dass die Gefahren abgewehrt werden und Straftaten verhindert werden. Und naja, dann kommen wir jetzt mal vom Pathos nochmal etwas zurück. Ich würde schon gern wissen, wenn das so ist, ist ja noch alles noch Ermittlungen, dass es dort Bezüge zu jüngeren, gegründeten Neonazi-Gruppierungen gibt, da würde ich schon mal gerne wissen, was die Sicherheitsbehörden da im Vorfeld wussten. Das könnte interessant werden.
Okay. Gibt es da von deiner Seite noch Pläne, das im Plenum anzusprechen?
Das Plenum ist noch lange hin. Ja, wir hatten jetzt auch ja eine sehr intensive Plenarsitzung, wo es genau auch um die Punkte ging, nämlich ne, Regierungserklärung zur quasi Schutz der Menschenwürde und des Grundgesetzes nach 75 Jahren. Da war das natürlich auch Thema. Aber wir haben eine Sondersitzung des Innenausschusses.
Okay. Das heißt, wir halten euch da geupdatet, was da an Zahlen und Vorhaben auch geliefert wird. Das muss ja vermutlich auch dann für den Sommer, also es ist nicht die letzte Wahl, die dieses Jahr stattfinden wird.
Ja, und das ist die große Sorge, vor der wir alle stehen.
Dann möchte es ja ein Sicherheitskonzept geben.
Ja, also klar. Und dieses Sicherheitskonzept muss ja noch weitergehen. Es ist ja nur, wir haben es jetzt hier mit dem gewalttätigen Bereich zu tun. Die Gefahren liegen doch noch ganz anders auf der Hand. Und da möchte ich mal den Bogen zum Thema Russlands Spione und Chinas Marionettenspann, in Klammern die AfD, Klammer zu. Wir haben doch eine Situation, dass ganz klar ist, dass russische Gruppierungen, dass der russische Staat versucht, die deutsche Demokratie zu destabilisieren. Und es ist doch seit Jahren klar und es wird immer deutlicher, dass die AfD dafür willfährige Erfüllungsgehilfen sind. Das ist keine Partei, die in Deutschland irgendeine politische Änderung demokratisch herbeiführen will. Das sind gelenkte Marionetten Russlands, die hier versuchen, die Demokratie zu destabilisieren. Anders kann man das noch nicht sagen. Wenn dort Gelder fließen, wenn offenbar zwielichtige Zwiebelbarone sich für wenige Hektar Land an Belarus möglicherweise verkauft haben, das muss ja noch geklärt werden, ob das wirklich so ist, aber die Frage, woher Donau sein Land her hat in einer lupenreinen Diktatur, die muss doch gehakt werden. Da geht man doch nicht einfach hin und sagt, guten Tag, mein Name ist Donner, ich würde gerne ein bisschen Land kaufen. Das funktioniert in Belarus wahrscheinlich so nicht. Sondern da muss wahrscheinlich irgendeine Gegenleistung vielleicht im Raum gestanden haben. Naja, wir werden sehen. Ich will ja hier nicht munter spekulieren. Aber diese Frage mündet in ganz konkret Notwendigkeit, dass die komplette Spionageabwehr in diesem Land mal überdacht wird. Und die Spionageabwehr hat sich bisher nach außen gerichtet. Wir haben die Spione schon längst im eigenen Land. Die sitzen in Parlamenten. Und das erfordert nach meinem Dafürhalten eine sehr, sehr starke Eingreifen auch der staatlichen Strukturen der Sicherheitsbehörden. Ich habe das im Plenum gesagt, ich glaube, es hat keiner so richtig verstanden, aber man müsste mal beim einen oder anderen fragen, ob der zwingend zur Mandatswahrnehmung nach Belarus reisen muss oder ob man nicht sagt, also irgendwo haben wir doch die Paragraphen 7 und 10 Passgesetz mal erfunden. Und dass diejenigen, die außenpolitische Stellung der Bundesrepublik Deutschland erheblich gefährden, das dürfte klar sein vor diesem Hintergrund. Auch darüber müssen wir reden. Da muss deutlich mehr kommen und natürlich auch bei der Härtung, bei der Resilienz unseres Rechtsstaats gegenüber den Beeinträchtigungen, die im Bereich IT- und Cyberangriffe kommen werden. Da braucht man sich doch auch keine Illusion machen und das Ganze ist ja auch die Blaupause für die Bundestagswahl. Wenn das jetzt schon alles schief geht, das ist doch die Einladung dafür, dass die Bundestagswahl 25 dann aus deren Sicht das Endgame wird. Und dem muss man entschieden entgegensetzen. Und ich glaube, da ist noch viel, viel zu tun, was die entsprechenden Handlungen hier angeht.
Okay. Dann belassen wir es bei den körperlichen Angriffen, jedenfalls mit diesem Thema, und gehen auf eine weitere Gefahr und Ereignisse, kommend eher auf die natürlichen Ursachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, ich habe den Spruch, der April, der macht, was er will, noch nie so oft gehört wie dieses Jahr. Und jetzt hat er tatsächlich auch starke Auswirkungen auf eine andere Berufsgruppe. Und da du weinbaupolitischer Sprecher bist, geht dich dieses Thema auch an. Es gab im April einige Röste und die haben für massiven Ernteausfall unter anderem auch bei Winzern gesorgt. Was genau ist da das Problem?
Also das ist jetzt ein ziemlich harter Bruch, ne? Also jetzt, aber klar, also auch da geht es um Existenzen, aber das ist jetzt sicherlich ein ganz anderes Thema, wo zumindest nicht die Demokratie untergeht, aber eben auch sehr viele Existenzen dranhängen. Das ist ein wichtiges Thema. Und es hat auch viel mit eben Klimawandel zu tun. Wir haben eine ganz, ganz schwierige Situation. Es trifft den Obstbau und den Weinbau im Freistaat Sachsen. Den Obstbau klammere ich jetzt hier ein bisschen aus. Liebe Obstbäuerinnen und Bauern, das sehen Sie mir bitte nach. Das macht der Kollege bei uns. Ich will mich da jetzt nicht unnötig quasi reinhängen. Das gilt quasi eigentlich das Gleiche, was ich jetzt für den Weinbau erzähle. Es gab ja sehr, sehr frühe, sehr warme Temperaturen im April. Sicher sind das auch Auswirkungen der klimatischen Veränderungen. Davon ist auszugehen, zumindest werden solche Ereignisse häufiger werden, dass es schon im April möglicherweise sehr früh sehr warm ist. Das hat dazu geführt, dass es einen überdurchschnittlich starken Austrieb bei den Reben der hiesigen Lagen gibt. Das ist allerdings tatsächlich gar nicht nur hier, das trifft unsere benachbarte Weinbauregion Saale-Unstrut genauso und viele andere Regionen, auch in Deutschland, Weinbauregionen und auch in Österreich. Und in dem Zusammenhang ist das an sich jetzt nicht das Problem, aber es hat dann diese schweren Frostnächte gegeben und insbesondere die Nacht zum 23. April war eine Nacht, in der es dann plötzlich nicht nur -1 oder -2 Grad Frost gab, sondern teilweise in bestimmten Lagen -7 Grad. Und dadurch ist dieser sehr stark schon ausgetriebene Rebe in vielen Fällen schlicht erfroren. Da konnte man auch nicht mehr viel gegen machen. Viele Winzerinnen und Winzer haben dann das gemacht, was sie machen. Sie haben versucht, ihre Reben zu retten, ihren Ertrag auch zu retten, indem sie entweder so große Heißluftgebläse aufgestellt haben oder indem sie eben diese berühmten Feuer und Kerzen, diese Großkerzen aufgestellt haben, um quasi ihren Weinberg zu beheizen und zu verhindern, dass der Frost eben dort Schaden anrichtet, bis hin auch zur Aufbringung von bestimmten natürlichen Präparaten, die es verhindern soll. Ende von Mises hat in vielen Fällen leider nicht viel geholfen, weil auch alle, mit denen ich das gesprochen habe, gesagt, das hätte vielleicht bis -2, -3 Grad Frost geholfen. Aber für diese extreme Frostsituation ist das nicht geeignet gewesen. Und das ist auch die Situation, vor der wir jetzt stehen. Es ist quasi ein Großteil der Austriebe erfroren. Und das heißt, da so eine Rebe jetzt nicht quasi sofort vollständig neu austreibt und jetzt quasi irreversibel ist, heißt das, es ist ein Großteil des Ertrages für dieses Jahr komplett weg, erfroren. Und das heißt, wir haben je nachdem so Schätzungen zwischen 70-100%, je nach Lage, je nach Winzerin, je nach Winzer, die schlicht erfroren sind. Da auch jetzt erstmal die Situation ist, dass dort mit keinem Ertrag zu rechnen ist. Und das heißt massive finanzielle Schäden, die dadurch für die Winzerinnen und Winzer entstehen und die natürlich Auswirkungen haben. Das ist gerade in einer Weinbauregion wie der Sächsischen, die sehr klein ist, die auch in einer natürlich immer wieder notwendigen Positionierung auch auf dem Markt da ist, eine schwierige Situation. Da ist jetzt Angst, wenn ganze Jahrgänge einfach nicht mehr lieferbar sind, man allerdings schon die Konzessionsverträge entsprechend und die Lieferverträge eingegangen ist, dass das schon bei einigen auch ganz stark große Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft und die eigene Existenz aufwirft. Und das, obwohl wir es in den letzten Jahren endlich wieder geschafft haben, gerade den Weinbau in Sachsen wieder tatsächlich zu einer gewissen Blüte zu bringen durch viele engagierte Winzerinnen und Winzer, die auch sehr, sehr guten, tollen sächsischen Wein produzieren und natürlich damit auch dem Erhalt dieser einzigartigen Kulturlandschaft hier im Freistaat Sachsen mit den Weinhängen im Elbtal ihren Beitrag leisten. Und da ist jetzt die Sorge groß. Und das ist eigentlich die Problemkonstellation.
Okay. Was ist denn jetzt politisch geplant, da zu unterstützen?
Also als erstes muss tatsächlich geguckt werden, wie groß der Schaden am Ende wirklich ist. Das hat zwei Hintergründe. Zum einen, es gibt durchaus bei den Reben weitere Austriebsmöglichkeiten, dieser Beiaugen, die entsprechend austreiben können. Das ist nie der Vollertrag, wenn quasi der ursprüngliche Trieb erfroren ist, aber es ist schon immer noch, dass da was kommen kann. Also möglicherweise wird es komplette Verluste es in dem Maße nicht geben, aber die Einschnitte werden trotzdem riesig sein und die Verluste. Und da muss ein bisschen geguckt werden, das wird man erst in ein paar Wochen so richtig feststellen können, wenn eben klar ist, was da wie stark noch austreibt. Und es braucht also erstmal tatsächlich eine Bestandsaufnahme, aber es braucht eben auch klare politische Signale und zwar schnell, denn das hat ja auch was damit zu tun, dass die Winzerinnen und Winzer natürlich jetzt auch Sicherheit brauchen. Die brauchen Sicherheit, ob es Hilfszahlungen gibt, unter welchem Korsett die möglicherweise stattfinden, weil auch die müssen planen. Die müssen möglicherweise planen, wie sie mit geplanten Erweiterungen oder mit Investitionen umgehen, die sich dann möglicherweise ganz anders darstellen. Und deswegen braucht es auch schnell Klarheit, unabhängig davon, dass man ein Schadensbild erst später kriegt, also die konkreten Schadenssummen. Und geklärt werden muss tatsächlich auch, wie die Versicherungslage im Weinbau ist. Das ist eine etwas kompliziertere Sache als am Anfang gedacht. Es hieß lange Zeit, das ist eigentlich ganz gut versichert. Je mehr Winzerinnen und Winzer ich spreche, umso mehr habe ich das Gefühl, dass das sehr unterschiedliche Bewertungen gibt. Diese Versicherungen sind sehr, sehr teuer, diese Frostversicherungen im Weinbau. Trotz dessen, dass sie teilweise auch bezuschusst werden, immer noch für viele nicht wirklich wirtschaftlich. Und dann kommt dazu, dass es einige gibt, die wären ab Frost ab dem 1. Mai versichert gewesen, sogenannte Spätfrostversicherung, aber eben nicht im Frost im April. Dann ist auch unklar, nicht alle Versicherungen zahlen da alles, also das ist alles sehr kompliziert. Es braucht also eine Bestandsaufnahme und ich glaube, und das hat auch Wolfram Günther als Landwirtschaftsminister, der ja in Sachsen für den Weinbau zuständig ist, ganz klar gesagt, dass das Ministerium gerade prüft, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt und dass in den kommenden Woche, da in kommenden Wochen dazu eine Entscheidung des Kabinetts auch anstehen sollen. Da gibt es tatsächlich Möglichkeiten von Zuschüssen von in solchen Fällen, wenn es wirklich so gravierende Naturauswirkungen gibt, die eben erhebliche Schäden in dem Fall im Weinbau, aber eben allgemein in Landwirtschaft dann ausrichten. Das ist eine ganz, ganz wichtige politische Botschaft, die der Wolfram Günther gesetzt hat, dass wir eben in dieser ganz schwierigen Situation, in dieser katastrophalen Situation für den Obstbau und den Weinbau an der Seite der Betriebe auch stehen und dass es ganz klar auch die Suche nach Lösungen gibt, die am Ende auch einfach und gut funktionieren. Und das Ministerium prüft da, ich kann das ja sagen, ich bin ja in Gesprächen auch mit den Ministerien dazu als weinbaupolitischer Sprecher, also mit dem Ministerium von Wolfram Günther. Und da ist allen klar, hier geht es um ein so herausragendes Ereignis, hier geht es um das, was auch so, so elementar für den Obst- und den Weinbau ist, dass es hier darum geht, möglichst zu gucken, nicht ob, sondern wie können wir helfen. Und zwar auch so, dass dann möglichst vielen auch gut geholfen ist.
Gut. Ich würde vorschlagen, dass wir es heute bei diesen schweren, kurzen Themen belassen und euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was es da für weitere Entwicklungen gibt. Und würde sagen, wir verabschieden uns
für heute. Wir verabschieden uns und für diejenigen, das sagst du vielleicht doch mal so klar, weil mir das schon eine Zeitung angedichtet hatte, wo ich das gar nicht gesagt habe. Aber es ist ja nichts Falsches dran. Diejenigen, die gelegentlich ein Glas Wein sich gönnen, denen sei vielleicht empfohlen, bei der Auswahl verstärkt darauf zu achten, dass man vielleicht den auch schwer gebeutelten sächsischen Winzerinnen und Winzern hierbei eine Unterstützung zukommt, in der man deren mittlerweile nach meinem Dafürhalten auch sehr guten Weine entsprechend auch kauft.
Und allen WahlkämpferInnen gutes Durchhalten
das,
und viel Kraft.
Das ist quasi die viel, viel wichtigere Botschaft, weil da geht es um Leib und Leben, genau auch von meiner Seite nochmal alljenigen, die da draußen für die Demokratie stehen, die haben nicht nur unsere Anerkennung und wie der Innenminister meinte, unseren Applaus verdient, sondern eben auch unsere tatsächliche Unterstützung.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.